Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Siebenunddreißig einhalb war nicht die Höchsttemperatur in diesem Sommer. Oder vielleicht war es auch die Höchsttemperatur, ich weiß es nicht. Aber die durchschnittliche tarifliche Arbeitszeit in Deutschland 2010 betrug 37,5 Stunden. Und aus der Zahl kann schon abgelesen werden, dass wir einen sehr großen Teil unserer Woche entweder am Arbeitsplatz oder für diejenigen, die studieren, auch in der Uni verbringen. Mancher von euch sieht vielleicht sogar seinen Arbeitskollegen häufiger als seine Ehefrau. Ich glaube, bei mir ist es sogar so. Ich sehe meine Studienkollegen öfter wie meine Frau. Liegt daran, dass ich montags bis donnerstags aber in Erlangen bin und sie gar nicht sehe. Vielleicht ist es bei euch ähnlich. Und heute Morgen soll sich das Thema eben um die Fragen aus dem Bereich Arbeit und Studium drehen und welche Rolle dabei eigentlich der Glaube spielt. Als mich der Christoph vor einiger Zeit gefragt hat, ob ich mal eine Predigt im Herbst übernehmen würde, wusste ich nicht, welche Themenreihe auf mich zukommt. Marika, falls du hier bist, mir ging es damit wie dir. Und als dann um die Vergabe von den Einzelthemen ging, habe ich dann so spontan gesagt, ja, ich mache Arbeit und Studium. Und als ich dann im Nachhinein so drüber nachgedacht habe, ich eigentlich gedacht, Mensch, das war echt ein schwerer Fehler, sich für dieses Thema zu entscheiden, weil das so unglaublich komplex und so vielschichtig ist und ich eigentlich gar nicht genau am Anfang wusste, was soll ich denn eigentlich dazu sagen? Ja, es gibt so viele Themen oder so viele Bereiche, zu denen man was sagen könnte. Und ich hoffe, dass keiner von euch heute Morgen jetzt von mir erwartet, dass ich zu allen Fragen, die sich mit dem Thema Arbeit und Studium oder die sich da so auftun, dass ich da eine Antwort drauf gebe, weil das werde ich ganz sicher nicht. Unsere Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr stark verändert. Sie ist unglaublich komplex geworden. Die Anforderungen, die an den Arbeitnehmer gestellt werden, sind stetig gestiegen. Ohne vernünftigen Schulabschluss, gute Berufsausbildung oder Studium hat man auf dem Arbeitsmarkt eigentlich kaum Chancen. Und mit den gestiegenen Anforderungen ist auch der Druck, der auf dem Arbeitnehmer oder auch auf dem Studenten lastet, gestiegen. Diejenigen, die jetzt unter dem modularisierten oder Bachelor-Master-System studieren, die wissen, wovon ich rede. Viele Prüfungen, viele Arbeiten, die es zu schreiben gibt und in vielen Schwerpunkten auch ein enormer Druck, gerade bei den Lehrämtlern, wenn man da eine bestimmte Kombination studiert, ist es eigentlich fast schon unmöglich, irgendwie eine Anstellung zu kriegen nach dem Studium. Und neben dem höheren Druck wird auch immer mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt erwartet. Umstrukturierungsmaßnahmen bringen es mit sich, dass der Arbeitsplatz von einer Stadt in die andere verlegt wird und dass der Arbeitgeber erwartet, dass der Ortwechsel mit vollzogen wird. Dass man ins Ausland geht, wird heutzutage auch häufig erwartet. Ich war 3 Jahre lang Jugendreferent in der evangelischen Gemeinde im Frankenwald. Und ich war vor ein paar Wochen da wieder gewesen und habe ich einen der Jugendlichen, die ich damals so betreut habe, getroffen. Der ist mittlerweile 19, glaube ich, und der hat mir erzählt, dass er jetzt vor kurzem seine Ausbildung fertig gemacht hat und jetzt von seiner Firma zum Aufbau von einer Maschine für ein paar Wochen nach Rumänien geschickt wird. Kein Wort Rumänisch, Englisch ist auch nicht gerade seine Stärke und jetzt wird von ihm erwartet, dass er da alleine nach Rumänien geht und eine Maschine aufbaut. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich auch in der großen Zeitung einen Artikel gelesen, da stand ganz groß drüber, Arbeit macht krank. Darin wird beschrieben, dass Therapeuten eine starke Zunahme von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz feststellen. Die Bundestherapeutenkammer hat angeführt, dass mittlerweile knapp 11% aller Fehltage auf psychische Erkrankungen zurückgehen würden. Und der Grund dafür sei ein Anstieg oder seien spezifische Belastungen am Arbeitsplatz. An dieser Stelle könnte man jetzt zur Schlussfolgerung kommen, ich habe es doch schon immer gewusst, Arbeit ist nicht so gut für den Menschen, also arbeite ich am besten überhaupt nicht. Das Problem an der Sache ist, dass in diesem Artikel am Ende darauf hingewiesen wird, dass keine Arbeit auch keine Lösung ist. Denn dort wird geschrieben, dass Arbeitslose 3- bis 4-mal so häufig von psychischen Erkrankungen betroffen seien wie Erwerbstätige, weil der Verlust der Arbeit zu einer Sinnkrise führt. Jetzt haben wir ein Dilemma, Arbeit macht krank, Nichtarbeiten macht mehr krank. Also, was mache ich jetzt? Und ich denke, dass aus dem Bericht hervorgeht, dass Arbeit irgendwie zum menschlichen Leben dazugehört. Irgendwie gehört Arbeit zur menschlichen Existenz. Vielleicht kennt ihr das, ihr habt wart vielleicht eine Zeit lang arbeitslos oder ihr habt mal länger Urlaub und ihr merkt dann so irgendwie, jetzt reicht's. Jetzt könnte es wieder losgehen. Ich sitze die ganze Zeit daheim rum und weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich machen soll. Vielleicht wisst ihr es auch, aber mir geht's zumindest so, dass ich dann irgendwann unausgelastet, unleidig bin und meiner Frau auf die Nerven gehe. Arbeit gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Und es wird schon in der Bibel eigentlich gesagt, ganz am Anfang, im Schöpfungsbericht, da heißt es, oder nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, bekommt dieser eine Aufgabe von Gott. Und zwar den Garten, in den er hineingesetzt worden ist, zu bebauen und zu bewahren. Also nicht einfach nur da drin, sich auf die faule Haut zu legen, sondern den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und das ist mit Arbeit verbunden. Die Erschaffung des Menschen zum Ebenbild Gottes verbindet sich mit dem Auftrag zur Arbeit. Dann geht es natürlich ein bisschen weiter. Vielleicht wisst ihr, wie es dann weitergeht. Der Sündenfall, der Mensch lehnt sich gegen Gott auf. Und auch durch den Sündenfall wird nicht die Arbeit verflucht, in Anführungsstrichen, sondern die Bedingungen, unter denen der Mensch die Arbeit verrichten muss, die erschweren sich. 1. Mose 3 heißt es, deinetwegen ist der Acker verflucht, mit Mühsal wirst du dich davon ernähren dein Leben lang. Und viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen. Ich glaube, damit kann sich der eine oder andere vielleicht identifizieren. Arbeit ist mit Schweiß verbunden. Sie fordert uns heraus und sie fordert oder verlangt uns nicht selten alles ab. Arbeit ist also ein Teil des Lebens. Was soll ich aber tun, wenn ich keinen Sinn in meiner Arbeit sehe? Was tue ich, wenn ich den Job nur angenommen habe, um eben Geld zu verdienen? Was ist, wenn ich in meinem Traumberuf leider keine Stelle bekommen habe? Und zu dem Thema möchte ich euch einen kurzen Filmausschnitt zeigen aus Der Kaufhauskopf. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Technik. Ich fand die Szene einfach total genial. Und in dem Film geht es generell eben um einen Mann, der eigentlich viel lieber bei der Polizei arbeiten würde. Aber aufgrund von einer Krankheit schafft er die sportliche Aufnahmeprüfung nicht. Da ist am Anfang vom Film eine Szene, wo er kurz vor der Ziellinie einfach einschläft, weil er keinen Zucker mehr hat. Und weil er eben nicht bei der Polizei arbeiten kann, ist er bei der Kaufhaus-Security gelandet. Und das Beeindruckende finde ich, dass er jetzt nicht einfach, wie seine Kollegen es ihm vorschlagen, Dienst nach Vorschrift tut, einstempeln, Klappe halten, ausstempeln, sondern er haut sich voll rein. Er übertreibt es auch gelegentlich ein bisschen, ja. Aber er möchte wirklich für die Sicherheit der Menschen im Kaufhaus sorgen. Und er hat das ehrliche Anliegen, den Menschen zu helfen. Ein chinesisches Sprichwort lautet, wenn du eine Stunde lang glücklich sein willst, schlafe. Wenn du einen Tag lang glücklich sein willst, geh fischen. Wenn du ein Jahr lang glücklich sein willst, habe ein Vermögen. Wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, liebe deine Arbeit. Ich habe mir gedacht, an dem Sprichwort ist irgendwie was Wahres dran. Wenn ich ständig nur negative Gefühle in Bezug auf meine Arbeit habe, dann wird meine Arbeit die Qualität meines Lebens negativ beeinflussen. Im schlimmsten Fall werde ich sogar krank. Kann ich aber meiner Arbeit etwas Positives abgewinnen, dann wird sich das auch positiv auf den Umgang mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auswirken. Bin ich fest davon überzeugt. Ich habe letztes Jahr ungefähr 7 Monate als Verkäufer in einer größeren Bäckereikette gearbeitet, so ein bisschen nebenher gejobbt. Und nachdem ich ein paar Dienste absolviert hatte, habe ich mir gedacht, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Entweder bemühst du dich, irgendwas zu finden, was an dem Job gut ist, oder du gehst hier ein. Und dann habe ich mich so entschieden, dass ich wenigstens den Kunden, die hier einkaufen, möglichst freundlich begegnen möchte. Ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwas einkaufe und ich werde angelächelt und werde irgendwie freundlich bedient und nicht irgendwie abgehandelt schnell. Und habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich auch versuchen. Und ich möchte wenigstens den Menschen, die hier einkaufen, durch mein Auftreten was Gutes tun. Danach hat sich jetzt nicht alles total geändert, aber ich habe mich nach wie vor geärgert, wenn ich um 4.30 Uhr anfangen musste. Ich habe mich nach wie vor geärgert, wenn ich um 3.30 Uhr aufstehen musste. Mir haben nach wie vor die Beine wehgetan, wenn ich 7, 8, 9 Stunden hinter der Theke gestanden war. Aber irgendwie hat mich trotzdem so dieses Entscheiden dafür, den Menschen freundlich zu begegnen, damit was Gutes zu tun, so weit motiviert, dass ich eigentlich nicht ungern auf die Arbeit gegangen bin. Also, welchen Sinn hat Arbeit? In dem Zusammenhang bin ich auf Aussagen von Martin Luther gestoßen. Martin Luther finde ich prinzipiell ziemlich gut. Und vielleicht können uns seine Aussagen dabei helfen, eine neue Sichtweise auf unseren Beruf zu gewinnen. Luther behauptet, dass alle weltliche Tätigkeit so ausgeübt werden kann, dass sie der Berufung durch Gott zum guten Werk am nächsten entspricht. Und Luther unterscheidet dabei zwischen einer äußeren Berufung und einer inneren Berufung. Die äußere Berufung, sagt er, das ist die Tätigkeit, die ich ausübe. Sei es als Stallmagd oder Mutter, als Knecht oder Ratsschreiber, als Geistlicher oder Fürst. Die innere Berufung dagegen, die beschreibt den Sinn der auszuübenden Tätigkeit. Und für Luther besteht diese innere Berufung darin, in jeder menschlichen Tätigkeit geht es nämlich darum, Gott zu ehren und dem Nächsten zu dienen. Das sagt er, ist die innere Berufung zur Arbeit. Und dieser innere Horizont macht nach Luther eine Tätigkeit erst zum Beruf. Und nach Luther ist auch der wirksame Dienst am Nächsten und das Lob Gottes, darin wird jeder Tätigkeit die gleiche Würde verliehen, sagt er. Also jede Arbeit, die ich ausübe, ist gleich viel wert. Heutzutage hat man immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die ein großes Auto fahren, deren ihre Arbeit ist vielleicht mehr wert als meine, wo ich mit dem Fahrrad unterwegs bin oder so, keine Ahnung. Aber Luther sagt, der Dienst am Nächsten und darin das Lob Gottes verleihen jeder Tätigkeit die gleiche Würde. Sei diese Tätigkeit noch so hoch angesehen oder noch so niedrig. Und er verdeutlicht das am Beispiel der Hausmagd. Das stammt aus einer Predigt, die er gehalten hat, und da schreibt er, wenn du eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das Haus kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so kann sie sagen, ich weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt, sintemal ich sein Wort und Befehl für mich habe. Und das finde ich einen spannenden Ansatz. Der ist mir auch ganz neu gekommen, als ich jetzt so die Predigt vorbereitet habe und ich das bei Luther so gefunden habe. Und das Neue, was Luther eigentlich sagt, auch in seiner Zeit damals, war, Arbeit oder jede Arbeit ist gleich wertvoll. Es gibt keine Unterschiede, weil das war davor eigentlich nie so gewesen. Bei den Griechen in der Antike war es so, dass eigentlich nur Kunst, Politik und Philosophie die eigentliche, die wahre Arbeit war. Im Mittelalter hat man unterschieden zwischen den niederen Künsten und den wahren freien Künsten. Und Luther sagt, nee, jede Tätigkeit ist gleich wertvoll. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, in deinem Beruf irgendwie total in eine Tätigkeit nachzukommen, wo du das Gefühl hast, die ist total egal, das ist total belanglos, was ich mache, jede Tätigkeit ist gleich wertvoll, sagt Luther. Und vielleicht sagst du jetzt, da kann ich jetzt vielleicht noch nicht so ganz mitgehen, aber ich denke, dass Luther vielleicht was Wahres erkannt hat, wenn nämlich nach dem Schöpfungsbericht wirklich die Arbeit zum menschlichen Leben dazugehört. Dann ist vielleicht auch was Wahres dran, dass ich mit meiner Arbeit Gott ehren kann. In unserer Arbeit haben wir die Möglichkeit, Gott zu ehren und unserem Nächsten zu dienen. Der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger. Je nachdem, wie viel Umgang ihr auch mit Menschen habt. Und ich denke, dass dadurch die Arbeit ein Stück, die Frage nach dem Sinn der Arbeit ganz, auf einer ganz grundlegenden Ebene ein Stückchen weit vielleicht beantwortet wird. Eine andere Frage, die sich in dem Zusammenhang auch stellt, ist die Frage nach dem Stellenwert der Arbeit. Haben wir gerade in dem Interview auch was dazu gehört. Und ich glaube, dass es auf diese Frage keine einfache Antwort gibt. Und dass die Frage eigentlich jeder für sich selber beantworten muss. Das hängt auch immer damit zusammen, welchen Beruf übt man aus, welche Position bekleidet man. Ich habe vor 2 Jahren einen Mann kennengelernt in Stuttgart. Der ist ein hohes Tier in der Bank und die Position, die er dort ausfüllt, bringt es mit sich, dass er morgens zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr das Haus verlässt und abends meistens nicht vor 10 Uhr wieder daheim ist. Also sehr viel arbeitet. Und ich habe mit ihm da ein bisschen drüber gesprochen und so, und er hat gesagt, ja, Als er für die Stelle da angefragt worden ist, wusste er, auf was er sich da einlässt. Und das ist für ihn auch okay. Es gibt aber auch andere Beispiele. Ich kenne auch Leute, die einen Stellenwechsel vollzogen haben und danach alles andere als glücklich waren, weil sie gedacht haben, es war doch vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Die Aufgaben, die ich jetzt ausführen muss, die sagen mir überhaupt nicht zu. Also das muss jeder für sich selber, denke ich, entscheiden, welchen Stellenwert man der Arbeit zugestehen will. Und das ist auch bei mir, meiner Frau so. Meine Frau ist Hebamme, die ist selbstständig, arbeitet auch viel am Wochenende. Und wir reden ständig über diese Frage, welchen Stellenwert hat Arbeit und welchen Stellenwert hat Studium. Ich bin montags bis donnerstags nicht da, komme donnerstags abends heim, wir gehen in die MC, freitags, Samstag, Sonntag haben wir dann für uns, Montagmorgen muss ich wieder los. Und dann stellt sich schon die Frage, wie viel Zeit darf dann noch für Arbeit und Studium draufgehen am Wochenende? Aber wir haben die Frage auch nicht endgültig geklärt, sondern wir ringen da ständig eigentlich, ja, wir ringen da Woche für Woche darum, wie das genau auszusehen hat. Ich denke allerdings, dass es problematisch wird, wenn Arbeit zur Religion wird. Also wenn Arbeit Lebenssinn, Wohlergehen und Glück stiften soll. Ich habe einen guten Freund, der promoviert in Erlangen in der Physik. Und der sagt, da gibt es Leute, für die ist ihre Promotion alles. Die tun nichts anderes, außer irgendwelche Abhandlungen zu lesen, sind ständig dort und machen irgendwelche Versuche. Die kennen nichts anderes als ihre Arbeit. Und die wollen auch gar nichts anderes kennen. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Spannung, wenn Arbeit einen Stellenwert in meinem Leben einnimmt, den eigentlich andere Dinge haben sollten. Meine Familie, wenn ich Christ bin, vielleicht auch der Glaube. Wir wollen aber heute Morgen nicht nur bei den Fragen Sinn und Stellenwert der Arbeit bleiben, sondern auch fragen, wie kann eigentlich Arbeit und Glaube zusammengehen? Und welche Rolle kann mein Christsein für meine Kollegen und meine Kommilitonen spielen? Wissen die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dass ich Christ bin? Dass ich sonntags in den Gottesdienst gehe? Vielleicht noch unter der Woche in der MC oder altmodisch in den Hauskreis? Geht es euch auch manchmal so wie mir, dass ihr sonntags hier sitzt, euch die Predigt anhört, nach Hause geht und euch fest vornimmt, diese Woche ändere ich was in meinem Leben. Diese Woche möchte ich das, was ich gehört habe, in meinem Alltag umsetzen. Und dann geht ihr abends ins Bett, steht montagmorgens auf, schleppt euch müde auf die Arbeit oder in die Uni, begegnet eurem Alltag und all die guten Vorsätze sind dahin. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich rede. Wenn ich früher in der Schule gefragt worden bin, was hast du am Wochenende gemacht, dann habe ich meistens immer versucht, ganz schnell das Thema zu wechseln. Ja, Freitag, die Party war doch wieder voll gut, wo warst du? Bibelkreis. Ich wollte da immer so irgendwie einen großen Bogen drum machen. Und das ist mir auch neulich wieder passiert, also ich studiere Theologie in Erlangen. Und da bin ich mit einem Kommilitonen ins Gespräch gekommen, der auch aus Würzburg kommt. Der hat mich so gefragt, ja, was hast du Sonntag so gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, ich war Sonntag früh im Gottesdienst. Das ist ja unter Theologen jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man Sonntagmorgen in Gottesdienst geht. Aber er hat danach gefragt, ja, wo warst du denn? Dann habe ich gemeint, in der City Church. Dann hat er gesagt, komisch, ich kenne gar keine evangelische Kirche, die City Church heißt. Wo ist denn die in Würzburg? Dann habe ich gesagt, im Kino. Dann hat er gemeint, da ist eine evangelische Kirche, dann habe ich gemeint, die gehört zu FEG, oh, ich habe einen Frosch im Hals, kannst du mal erzählen, wie dein Sonntag war? Also irgendwie war es mir da in dem Moment unangenehm, nicht vorschnell irgendwie so in die Richtung so hypergeistlich oder so eingestuft zu werden, wobei das ja eigentlich gar nicht so, war mir einfach unangenehm. Wenn es euch auch manchmal so geht, welcome to the club, ihr seid in guter Gesellschaft. Auch wenn es euch manchmal schwerfällt, über den Glauben zu reden, so glaube ich doch eigentlich, dass es wichtig ist. Auf der einen Seite will ich euch aber heute auch von der Vorstellung oder von dem Zwang befreien, dass ihr als Christen immer und überall von eurem Glauben reden müsst. Weil diese Vorstellung, oder wenn ihr das auch tut, es kann dazu führen, dass ich Menschen verschrecke, weil ich ihnen ständig versuche, ein Gespräch reinzudrücken und die eigentlich gar nichts davon hören wollen und in dem negativen Bild von Glauben vielleicht sogar noch bestärkt werden. Und ich weiß nicht genau, vielleicht bist du heute Morgen hier, hast mit Glaube und Kirche eigentlich gar nichts am Hut und sagst, genau so jemanden kenne ich. Der drückt mir ständig ein Gespräch über den Glauben rein und ich will es eigentlich gar nicht hören. Ich möchte euch noch kurz einen Ausschnitt aus einem Buch vorlesen, in dem auf humorvolle Art und Weise gezeigt wird, dass ein übermäßiger Zeugnisdrang auch manchmal nach hinten losgehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, von Adrian Plass, Tagebuch eines frommen Chaoten. Wenn nicht, ich empfehle es euch zur Lektüre. Es ist so lustig. Und falls ich hier gerade Lachen zusammenbreche, macht euch keine Gedanken, das ist einfach nur, das Buch ist genial. Er schreibt, das ist wie im Tagebuchstil geschrieben, und dann schreibt er an einem Tag, machte heute Nachmittag auf dem Nachhauseweg eine kleine Unterbrechung, um mit einem Mann zu plaudern, der ein paar Häuser weiter die Straße runter im Garten arbeitete. Dachte, ich sollte meine neue Gabe des Zeugnisgebens ausprobieren. Also sagte ich, ich sei Christ. Er antwortete, schön, wenn das so ist, warum beschneiden Sie denn nicht Ihre beschissene Hecke ein bisschen, damit wir Heiden nicht jedes Mal in der Gosse landen, wenn wir in Ihrem Haus vorbeigehen? Ging mit hochrotem Kopf weiter, dieser Kotzbrocken, soll sich bloß nicht einbilden, er kann mir sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Wie es der Zufall so will, hatte ich mich gerade selbst entschlossen, mir heute mal die Hecke vorzunehmen. Aber nicht wegen dem, was der gesagt hat. Also, wenn man ständig versucht, Leuten vom Glauben zu erzählen und eigentlich gar nichts davon wissen wollen, es kann auch schon mal nach hinten losgehen. Wenn aber auf der einen Seite ständiges Schweigen nicht richtig ist, auf der anderen Seite aber auch ständiges Reden auch nicht das Beste ist, wie kann ich dann angemessen von meinem Glauben erzählen? Und da gibt es eine Stelle im 1. Petrusbrief, da findet sich die Aufforderung zur Bereitschaft des Zeugnisgebens. Dort heißt es, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt. Finde ich den Nachsatz sehr interessant. Es heißt nämlich nicht, versuche mit allen Mitteln deinen Gesprächspartnern ein Gespräch über den Glauben zu verwickeln, sondern, dass ich antworten soll, wenn mich jemand fragt. Wenn das Gespräch darauf kommt, dann soll ich wirklich auch Antwort geben von der Hoffnung, die ich habe. Der andere Satz finde ich auch noch wichtig. Wenn ich jemandem antworte, dann soll ich das tun mit dem gebotenen Respekt. Ich soll dem nicht eine Moralpredigt halten, nicht das Messer auf die Brust setzen, nicht mit dem Höllenfeuer drohen, sondern ich soll ihm mit Respekt, taktvoll und bescheiden Antwort geben von meinem Glauben. Als Theologiestudent ist es eigentlich überhaupt nicht schwer, in ein Gespräch verwickelt zu werden. Das ist manchmal eher lästig, wenn man sagt, man studiert Theologie, hat man immer gleich ein Gespräch an der Backe. Ich bin heimgefahren von Erlangen nach Würzburg, und dann, wie es bei der Bahn oft so ist, hat der Zug 20 Minuten Verspätung gehabt, dann habe ich mich hingesetzt und mir gegenüber hat sich ein sehr wichtig aussehender Geschäftsmann gesetzt. Und dann, nach ein paar Minuten sind wir so ins Gespräch gekommen, natürlich über die Unpünktlichkeit der Bahn, aber dann hat er so gefragt, was ich mache. Ich habe gesagt, ich studiere. Dann hat er mich gefragt, was ich studiere. Ich habe gesagt, Theologie, und schon waren wir im Gespräch. Also wenn ihr Probleme habt, Zeugnis zu geben, studiert Theologie. Also die Bereitschaft, auf Anfrage Rechenschaft abzulegen, ist das eine. Das andere, was ich auch glaube, das sehr wichtig ist, ist Zeugnis durch einen veränderten Lebenswandel zu geben. Ein bisschen längere Bibelstelle aus dem Galaterbrief. Da steht, lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt, dann müsst ihr nicht eurem selbstsüchtigen Wünschen folgen. Die menschliche Selbstsucht kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen die menschliche Selbstsucht. Die beiden liegen im Streit miteinander, sodass ihr von euch aus das Gute nicht tun könnt, das ihr doch eigentlich wollt. Wenn ihr euch aber vom Geist Gottes führen lasst, dann steht ihr nicht mehr unter dem Gesetz, das euch diesem Widerspruch ausliefert. Was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig, nämlich Unzucht, Verdorbenheit, Ausschweifung, Götzenanbetung und magische Praktiken, Feindschaft, Streit, Rivalität, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung, Neid, Trunk und Fresssucht und noch vieles dergleichen. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Gegen all dies hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben ja doch ihre selbstsüchtige Natur mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um diese ganze Aufzählung von guten und schlechten Dingen, sondern darum, dass Paulus sagt, hey Leute, wenn ihr euch vom Geist Gottes führen lasst, dann hat es einen veränderten Lebensstil zur Folge. Dann werdet ihr euch in eurem Verhalten ändern. Nun weiß ich auch, dass Christen nicht als perfekte Menschen vom Himmel fallen und dann auf einmal keine Fehler mehr machen. Aber ich finde, dass das hier sehr gut beschrieben wird. Und nämlich Paulus sagt oder vergleicht diese Sache mit einer Frucht. Und eine Frucht ist eine Sache, die langsam heranwächst. Es fängt an bei einer Blüte und reift und reift und reift und reift, bis es irgendwann die volle oder die ausgereifte Frucht darstellt. Und genauso ist es auch mit diesen positiven Eigenschaften im Leben eines Christen. Die sind nicht einfach von jetzt auf dann da und ich bin nie wieder ungeduldig und ich habe nie wieder einen Wutausbruch und ich bin nie wieder unfreundlich, sondern das ist ein ganz langsamer Prozess. Und das ist, was mir eben daran wichtig ist, dass man sich auf diesen Prozess einlässt und sagt, ja, ich will wirklich verändert werden. Es ging mir mal so, ich habe 2 Jahre in einem christlichen Jugendzentrum gearbeitet und das ist meistens kein sehr guter Ort, wenn man man wird immer sofort auf seine Fehler hingewiesen. Und ich bin eigentlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Und da kann es auch mal sein, dass ich dann ein bisschen unausstehlich werde, wenn Sachen nicht so laufen und nicht so schnell laufen, wie ich sie mir gern gewünscht habe. Und da hat mal eine zu mir gesagt, hey Johannes, eigentlich steht in Galater 5, dass Geduld eine Frucht des Geistes ist. Und ich so, ja, ich kann ja nicht alles in meinem Leben irgendwie so umsetzen. Ne? Und aber dann, als ich dann so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, die hat irgendwie recht. Irgendwie, vielleicht sollte ich da mal bewusst auch sagen, ja, Herr Jesus, ich bin wirklich sehr ungeduldig, vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr Gelassenheit in mein Leben schenken. Ich glaube wirklich, dass Jesus unser Leben Stück für Stück verändern will. Und dass er durch seinen Heiligen Geist die hier beschriebenen Früchte wachsen lassen will in unserem Leben. Und wenn das passiert, dann werden das auch die Menschen um uns herum wahrnehmen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich auf diesen Prozess einzulassen, weil meiner Meinung nach darin ein Geheimnis liegt, wie der Glaube in unserem Alltag sichtbar werden kann und Realität werden kann. Große Reden kann jeder schwingen, aber sein Leben auch so zu gestalten, dass es mit den Worten übereinstimmt, das ist viel schwieriger. Ich kann mich hinstellen und sagen, ich bin Christ und so hat das Leben auszusehen. Und wenn die Leute dann mein Leben anschauen, sagen sie, ja, Moment mal, der lebt ja ganz anders als das, was er sagt. Und das ist die große Schwierigkeit, wirklich nicht nur große Sprüche zu schwingen, sondern das auch im Leben umzusetzen. Und ich habe da ein negatives Beispiel vor ein paar Jahren mal erlebt oder getroffen. Wir haben, bevor wir nach Würzburg gekommen sind, in der Nähe von Stuttgart gewohnt. Meine Frau hat dort in der Klinik als Hebamme gearbeitet und dort gab es einen Arzt, der hat ihr richtig zugesetzt. Oder nicht nur ihr, sondern den Hebammen generell. War unfreundlich, besserwisserisch, rechthaberisch, arrogant. Und wir sind dort auch in der Gemeinde gegangen und eines Tages sieht meine Frau diesen Arzt in der Gemeinde. Und das war für sie ein riesengroßes Problem und das Schlimme war dann daran, dass der zu ihr herkam und auf einmal waren sie per Du. Von ihm aus, ja. Und das ist einfach so eine Diskrepanz. Die hat meine Frau damals, die wollte mit dem nichts zu tun haben eigentlich, weil sie gesagt hat, es kann nicht sein, dass der auf der Arbeit sich so daneben benimmt und dann am Sonntag in der Kirche immer groß irgendwie einen auf christlich macht. Und genau das ist das, was ich meine, ja. Wenn diese Früchte anfangen in meinem Leben zu wachsen, dann werden das die Leute, mit denen ich unmittelbar Umgang habe, merken. Die werden das feststellen. Und ich bin überzeugt, dass gerade in unserer heutigen Gesellschaft es von großer Bedeutung ist, nicht so viel zu reden, sondern mehr zu leben. Den Menschen vorzuleben, wie ein Leben als Christ aussieht. Und ich habe auch noch ein positives Beispiel. Ich habe ein paar Jahre lang Fußball gespielt, in der Zeit, in der ich als Jugendreferent gearbeitet habe. Und da gab es auch einen, der ist damals frisch zum Glauben gekommen. Und der hat auf dem Fußballplatz, sagen wir mal, Probleme mit seiner Beherrschtheit gehabt. Der hat mindestens eine gelbe Karte wegen Meckerns, nicht selten auch gelb-rot irgendwie bekommen. Und wir haben angefangen, immer so kurz vorm Spiel irgendwie uns zusammenzustellen. Wir waren irgendwie 3, 4 Leute, die da Christen waren und haben einfach kurz miteinander gebetet. Und da hat er immer gesagt, ja, Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir Ruhe und Gelassenheit auf dem Spielfeld schenkst. Dass ich nicht immer ausflippe und den Schiedsrichter und meine Mitspieler anmache. Und es hat bei dem wirklich funktioniert. Der ist, nicht immer, aber ein Stückchen weit ruhiger geworden. Und das haben auch die anderen in der Mannschaft festgestellt. Gott möchte unser Leben verändern. Und durch diesen veränderten Lebensstil können wir Zeugen sein. Und ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, dass ein verändertes Leben viel mehr wert ist als viele Worte. Und ich möchte euch einfach die Woche 2 Gedanken mitgeben für die Woche. Einmal, vielleicht geht es bei dem Sinn oder hat die Arbeit auch den Sinn, ein Stückchen weit Gott zu ehren. Denkt mal über den Gedankengang nach mit Martin Luther und so, innere, äußere Berufung. und das andere, durch einen veränderten Lebensstil die Leute in meinem Umfeld neugierig für den Glauben zu machen. Warum bist du so anders? Warum verhältst du dich in manchen Situationen anders? Die Menschen neugierig machen für den Glauben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.